Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
So, herzlich willkommen mal wieder beim D3Con-Podcast. Wir sind heute mal wieder zu dritt hier und zwar wieder mal mit dem bekannten Gesicht, das ihr schon gesehen habt. Erik Siegmann ist mal wieder als Co-Host dabei. Das ist auch mal wieder eine Co-Produktion sozusagen mit dem Marketing Transformation Podcast, den Erik seit ein paar Wochen macht. Ich höre das auch gerne. Kann man auch den D3Con-Podcast-Hörern empfehlen. Ist total sinnvoll, muss man sich anhören.
Sehr gut. Und herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. Heute auch mit Thomas Promny, mit seiner Nischenveranstaltung zum Thema den Future of Digital Advertising.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist und wir das gemeinsam machen können, Erik. Sehr coole Sache. Und natürlich sollten wir nicht vergessen, auch unseren Gast, den wir ja heute so ein bisschen
in die Zange nehmen.
Also, ich wollte es gerade nicht so formulieren, aber schön, dass du das irgendwie doch gemacht hast. Ja. und zwar Daniel Grötzinger, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist.
Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Cool.
Daniel Grötzinger, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
Namentlich habe ich mich schon vorgestellt. Ich bin heute Partner bei Parklane Capital. Das ist eine M&A-Boutique, die spezialisiert ist auf M&A-Beratung für Digital Growth Companies und Agenturen, Beratungen, Mediahäuser. Mein persönlicher Hintergrund ist, dass ich 15 Jahre auf der Gründerseite gewesen bin. Ich habe 2000 nach einer ganz kurzen Zeit in der Unternehmensberatung damals GetGo gegründet, ein Online-Ticketing-Unternehmen, gemeinsam mit ein paar Kollegen, unter anderem dem Björn Söder, der später dann Parklane gegründet hat. Da komme ich dann gleich vielleicht nochmal drauf zurück. Das Unternehmen ist super gelaufen, haben wir später an CTS Eventim verkauft. Also GetGo ist heute wahrscheinlich nicht mehr den Hörern unbedingt ein Begriff, aber Eventim, das ist im Prinzip, was wir damals gemacht haben, ist das, was Eventim heute im Endkundengeschäft macht oder zumindest ist es der Nukleus dafür gewesen.
Obwohl es GetGo immer noch als Marke sogar gibt, ne?
Ja, genau. Ich gucke immer wieder drauf.
Und wundere mich,
genau. Und bis vor 2 Jahren war es sogar auch noch der ganz alte HTML-Code sozusagen.
Heute ist GetGo nicht mehr nur eine Marke, sondern im Grunde das Rückgrat von CTS-Events.
So kann man das sagen, Und aus der Erfahrung heraus, Tickets war ein super spannender Markt. Wir haben damals sehr viel Performance-Marketing gemacht. Das war noch total in den Kinderschuhen. Ihr kennt das ja, ihr wart ja damals auch schon beide sehr aktiv in der Branche. Haben wir, wie gesagt, viel Performance-Marketing gemacht und dann quasi so eine Art Spin-off gehabt. Also gedanklich war es ein Spin-off. Wir haben damals die ursprünglich GfH genannte Performance-Marketing-Agentur gegründet, später Unique Digital, wo wir 2003 angefangen haben, Performance-Marketing als Agenturdienstleistung anzubieten. Das habe ich zusammen gemacht mit dem Christoph Schäfer, der später auch Performance Media noch gebaut hat, dann eben auch mit Björn Söder und dem Burkhard Funk, der heute Professor in Lüneburg ist und für Wirtschaftsinformatik dort. Das ist super gelaufen, war natürlich auch eine klasse Zeit für Performance-Marketing, da war das in den Kinderschuhen und es hat sich sehr stark entwickelt. Wir konnten davon profitieren und auch unseren Beitrag zu leisten. Das haben wir später an die WPP-Gruppe bzw. an Syzygy verkauft. 2006 und 2009 war das. Dann ging es weiter auf der Gründerseite. Ich habe verschiedene Unternehmen aufgebaut. Einige sind sehr gut gelaufen, andere so mittelmäßig. War alles mit dabei. Online Gaming Company mit Penner Game. Das war mal das größte deutsche Browserspiel.
Das erzählst du bestimmt auch gerne, wenn deine Großeltern fragen, was du so machst. Ne? Das ist immer noch das sympathischste Thema.
Es war ein super tolles Thema. Wir hatten damals zwei 18-jährige Gründer, die das aufgebaut hatten und die auch sozusagen Mastermind hinter dem Spiel selber waren. Nils und Marius, zwei ganz tolle Jungs und haben da ein bisschen geholfen, quasi das Unternehmen aufzubauen. War sehr erfolgreich, war, wie gesagt, hat mal 1 Milliarde PIs in der Hochphase, war super, war aber, muss man dann auch sagen, letztendlich ein One-Hit-Wonder. Gaming ist ja die Herausforderung, immer wieder gute Spiele zu entwickeln. Waren wir dann nicht ganz so gut drin, haben das Unternehmen dann aber sehr erfolgreich verkaufen können. Und dann waren Family Social Network dabei und verschiedene andere Unternehmen und dann bin ich vor gut 5 Jahren, habe ich die Seiten gewechselt, wenn man so will, aus der Erfahrung heraus als Gründer und da einfach auch ein paar Transaktionen gemacht und dann auch als Business Angel in einige Unternehmen investiert, was mir auch viel Spaß gemacht hat und auch einige ganz gut gelaufen sind. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen quasi aus dem alten Investment einen Börsengang mit Fiverr, die in den USA an die Börse gegangen sind. Da waren wir früh investiert mit Excel zusammen. Das habe ich mit dem Sven damals zusammen gemacht. Und ja, das hat mir einfach viel, viel Spaß gemacht, das ganze Thema Transaktionale. Und bin dann vor 5 Jahren zu Parklane gekommen. Parklane selber ist knappe 15 Jahre alt, von Björn, den ich vorhin schon erwähnt habe, gegründet worden damals. Hatte sich toll entwickelt und Björn wollte die Partnerschaft erweitern. Und da bin ich dann vor 5 Jahren als Partner und Gesellschafter mit eingestiegen. Und ja, kommen wir sicher gleich noch ein bisschen drauf, war genau die richtige Entscheidung, macht super Spaß, ist ganz toll, anderen Unternehmen zu helfen, wenn eine Transaktion ansteht, sei es eine Kapitalerhöhung oder ein Verkauf, kommen wir gleich, glaube ich, noch mehr drauf, aber ich bin super glücklich mit der Entscheidung, macht echt richtig Spaß.
Erzähl nochmal, Parklane ist ja für viele aus der Branche schon ein Begriff, also auf jeden Fall in Deutschland, aber vielleicht erzählst du mal nicht nur über Parklane, sondern allgemein über die Wertschöpfungsart, die so ein M&A-Berater eigentlich bringt. Arbeitet ihr mehr für die Verkäufer oder für die Käuferseite und was beinhaltet eigentlich dieser Prozess, den ihr begleitet?
Also wir machen beides. Wir arbeiten für die Verkäuferseite und für die Käuferseite, wobei mehrheitlich für die Verkäuferseite. Das ist bei anderen M&A-Beratungen kann das auch ein bisschen anders sein. Insofern würde ich mich bei deiner Frage jetzt mal danach sozusagen auf die Verkäuferseite fokussieren. Wir begleiten als M&A-Berater den gesamten Prozess eines Verkaufes und der beginnt in der Regel damit sozusagen mit der Vorbereitungsphase, die ist unterschiedlich weit schon fortgeschritten, wenn wir dazu kommen. Das ist Businessplanerstellung, das ist sogenannte Equity Story, also die Story hinter dem Verkauf zu spezifizieren. Die Gründer haben da natürlich meistens schon sehr spezifische Vorstellungen, aber wir bringen dann noch den Beratungsblickwinkel ein bisschen mit rein. Dann die Verkaufsunterlagen erstellen, die Käufer mit den Käufern sprechen, die ansprechen, Termsheets verhandeln, die Due Diligence vorbereiten, die Management-Meetings vorbereiten, also mit den Gründern zusammen oder ich sage jetzt immer Gründer, weil bei unserem Klientel meistens auch die Gründer noch im Unternehmen sind, aber es kann auch die Geschäftsführung sein, dass wir die auf die Management-Meetings vorbereiten oder mit denen die durchführen. Das machen die immer selber. Also niemand kann das Unternehmen so gut präsentieren wie die Gründer oder die Geschäftsführung. Und dann geht es in die Vertragsverhandlungen, Due Diligence begleiten hoffentlich so weit, dass man es bis zum Signing bringt. Sind Prozesse, die wenn wir angefragt werden, möchte jeder das immer schnell machen. Das geht auch recht zügig, aber sind schon Prozesse, die so in der Regel zwischen, ich sag mal, 3 und 6, 9 Monaten dauern. Beim Verkauf jetzt. Bei einer Kapitalerhöhung ist es in der Regel schneller.
Du hast ja jetzt nicht so einen typischen Investmentbanker-Hintergrund, ne? Also ich glaube, Björn war auch mal irgendwie bei McKinsey.
Der war auch bei Goldman, also der hat schon den Investment-Hintergrund.
Du hast, glaube ich, keinen Investmentbanker hinter. Und hilft dir das, dass du aber trotzdem Gründer bist, also dass du gerade beide Seiten kennst, also die Corporate- und Strategieseite, als auch die Gründer, also diejenigen, die schon durch den Urschlamm der Frühphase bis in die Growth-Phase irgendwie durchgewandert sind?
Also ich für mich würde sagen, auf jeden Fall. Und bisher wird uns auch zurückgespielt von unseren Klienten, auf jeden Fall. Das gilt ja auch nicht nur für mich, sondern auch für den Björn bei uns, der ja auch die Gründererfahrung hat. Also ja, definitiv, insbesondere für die Art Projekte, die wir machen. Also vielleicht mal, um so ein bisschen zu beschreiben, was wir nicht machen. Wir machen keinen Spin-off aus Siemens raus. Also wir machen jetzt keinen Corporate-Tochter-Verkaufen in irgendeinem Prozess, sondern wir machen, wie vorhin erwähnt, Digital Growth Companies. All das, was man, sag ich mal, so vereinfacht gesagt, all das, was man so auf Gründerszene oder deutsche Startups lesen würde, das sind so Sachen, die wir auch machen würden.
Nenn noch mal ein paar Namen, die du gemacht hast oder die ihr gemacht habt.
Ja, wir haben zum einen in dieser Digital Growth Bereich haben wir kürzlich gerade Honeypot verkauft, ganz tolle Transaktion, Unternehmen aus Berlin, von dem Kaya gegründet, die und der Tracy zusammen, die im HR-Tech quasi ein Unternehmen aufgebaut haben und super an Xing verkaufen konnten. War bisher die größte Transaktion in der Xing-Historie für die. Wir haben aber auf der anderen Seite auch viel im Bereich Media also gerade so den Bereich, den du auch betreust mit deiner D3Con-Konferenz, also viel Bereich gemacht, so Agenturen, Beratungen, EdTech, ist ja auch ein Thema, auf das wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen kommen wollen. Wir haben kürzlich Videobeat verkauft an Dentsu Aegis, was ein Hamburger Unternehmen so im Bewegtbild-Performance-Bereich von Christoph, Andreas und Marion, die das aufgebaut haben. Dann haben wir Ende letzten Jahres auch ein interessantes Thema, Diconium verkauft, eine große IT-Transformationsagentur, wenn man so möchte, mit 800 Leuten. Das hat Volkswagen gekauft, es war eine sehr große Transaktion. Ja, in diesem Umfeld AKM3 vor einigen Jahren verkauft an Publicis, Performance Media an die PR oder an Equistone als Investor, kürzlich gerade Sevenwahl an Oaktree, das ist ein großer Finanzinvestor. Also die Bandbreite ist über die Jahre recht groß geworden. Letztes Jahr auch ein klassisches E-Commerce-Unternehmen verkauft, das von Signal gekauft wurde. Stylefile hieß das Unternehmen, heißt es auch heute noch. Ja, das ist so. Mhm.
Das ist also da, aber die drei Segmente, in denen ihr Kunden habt, das sind, wenn ich richtig verstehe, die haben irgendwie was mit EdTech, MarTech zu tun, im ja. Agenturumfeld auch. Ja. Und das, was ihr so Digital Growth beschreibt.
Genau, das sind eigentlich die drei Bereiche. Ja, manchmal ist es etwas einfacher zu beschreiben mit dem, was man nicht macht. Ich hatte vorhin schon die Spin-off gesagt. Wir machen auch so einen ganz klassischen deutschen Mittelstand, jetzt ein Maschinenbauunternehmen oder ein Zementwerk. Das machen wir nicht. Und das ist eigentlich auch die, so ein bisschen die Rückkopplung zu deiner Frage von vorhin, Erik. Hilft uns das? Ja, genau für diese Transaktion hilft uns das, Gründer gewesen zu sein oder Unternehmer gewesen zu sein, weil wir diese Unternehmen auch dann verstehen. Also wir verstehen sie natürlich nie so gut wie der Gründer selbst oder das Team selber, aber wir können uns da doch sehr, sehr gut in diese Geschäftsmodelle reindenken und da aus meiner Sicht einfach auch nochmal mehr Wert heben mit der Erfahrung, die wir dann mit dazu bringen. Das ist das eine, was uns hilft. Und das zweite ist, wir können diese Prozesse sehr gut moderieren, weil wir einfach selber mal sowohl in der Investorenrolle gewesen sind, wie auch in der Käufer-Investorenrolle, als auch in der Verkäufer-Gründerrolle, sodass wir uns einfach auch in diese Situation gut reinversetzen können. Und ihr habt ja beide auch schon ein bisschen Erfahrung und habt das ja selber mal durchlaufen, diese Prozesse. Ich glaube, die Erfahrung ist da schon sehr, sehr wertvoll, die man da sammelt.
Mich hat jetzt gewundert, dass du also die Argumente dafür, dass ihr auf diesen Bereich, in dem ihr selber als Unternehmer unterwegs seid, euch spezialisiert habt, die habe ich so verstanden, aber mir fehlt da noch eins, und zwar so das Netzwerk, das ihr euch auch aufgebaut habt. Ne? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch einen deutlich besseren Überblick als irgendwie ein großer internationaler M&A-Berater, der aus den USA auf diesen Markt drauf guckt, wisst ihr ja viel besser, wer jetzt für... Diconium ist vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Beispiel, weil der Käufer eher ungewöhnlich war, ne, was du gerade erwähnt hast, aber so welche HR-Tech-Company jetzt irgendwie bei Xing ganz gut reinpasst und so, ne, darüber habt ihr ja wahrscheinlich ein ganz gutes Netzwerk und eine bessere Vorstellung als jemand, der irgendwie hier von weit weg drauf guckt, und deswegen macht ihr halt auch nicht das Zementwerk, weil ihr da nicht wisst, wer da die relevanten Player sind, so sehr wie ihr das im Digitalbereich zumindest irgendwie sehr gut drauf habt, würde ich vermuten, oder?
Absolut. Also das Netzwerk in zwei Richtungen, also sowohl in die Unternehmensseite hinein, also quasi für unser eigenes Dealsourcing haben wir ein gutes Netzwerk, aber auch in die potenzielle Käuferwelt hinein, wobei ich da die Unterscheidung machen würde. Also da gibt es auch andere M&A-Beratungen, die einen tollen Job machen, wo wir natürlich einen Riesenvorteil haben, ist gegen andere, die ansonsten Automobilzulieferer verkaufen. Mhm. Wobei ich genauso umgekehrt sagen würde, wenn da gibt es eben Beratungen, die haben dann das bessere Netzwerk, um es dafür zu machen. Also, und ich habe mein Netzwerk in dem Feld, oder wir haben unser Netzwerk in dem Feld, wo wir tätig sind. Aber da hast du völlig recht. Also man hat natürlich durch seine Spezialisierung auch ein spezifisches Netzwerk.
Ich würde sagen, ich will jetzt nicht der Schlauscheißer sein in der Runde, aber ist das wirklich ein Netzwerkthema? Also im Grunde, wie groß ist dein Rolodeck? Oder ist das ein Verständnis über das Geschäftsmodell und zu wissen, welcher potenzielle Käufer könnte sich eigentlich für diese Art von Asset, also von Unternehmen, interessieren? Weil so diese alte M&A-Welt, weißt du, dass du irgendwie, keine Ahnung, den Zugang zu den relevanten Vorstandsvorsitzenden hast, also die gibt es bestimmt immer noch, aber in der Kampfklasse, in der ihr unterwegs seid, also hohe Spezialisierung und auch von der Umsatzgrößenordnung, vielleicht kannst du auch dazu was sagen, ob es da irgendwie so ein Sweet, ihr seid ja eher eine spezialisierte Boutique und nicht der internationale Mengenanbieter.
Ja, wir sind, waren jetzt mehrere Fragen drin, ich versuche die mal so einzeln zu beantworten. Also wir sind spezialisiert so auf Transaktionen von 20 bis 250 Millionen Euro. Die größte, die wir gemacht haben, waren 300 Millionen Euro. Das ist so unser Sweet Spot von der Größe gesehen. Mhm. Die andere Frage war sozusagen, ist es eine Frage des Rolodex oder ist es eine Verständnisfrage? Ich würde sagen, ja, es ist mehr eine Verständnisfrage. Also der Vorteil ist sozusagen das tiefere Verständnis. Das Rolodex im klassischen Sinne eigentlich nicht, was aber schon natürlich ein Stück weit hilft, wenn du also je mehr du mit den Käufern dann auch sprichst, dann weißt du natürlich auch besser, was sie wirklich suchen.
Und die vertraut euch, ihr habt eine Glaubwürdigkeit.
Genau, du hast eine Glaubwürdigkeit, du hast mehr Vertrauen. Ja, und das Ganze aber auch international. Du sagtest eben, ja, also wir sind im Deal Sourcing natürlich schon auf den deutschsprachigen Raum fokussiert. Also dass uns jetzt ein australisches Unternehmen für den Verkauf beauftragt, das kommt nicht vor.
Deal Sourcing heißt die Verkäuferseite.
Genau, also wo wir unsere eigenen Mandate herbekommen.
Okay.
Die Transaktionen selber sind bei uns super international. Also wir haben eigentlich keinen einzigen Prozess mehr, wo man nicht auch mit internationalen Käufern spricht. Es kauft natürlich nicht immer der Internationale, aber es gibt eigentlich keinen mehr, wo man nicht international spricht. Also da hast du natürlich alle Facetten. Wir haben schon die allererste Transaktion, da ging schon los von in der Parklane-Geschichte, war damals ein Verkauf an eBay. Das war Opus Forum, Kleinanzeigenmarkt. Super Job, den der Björn damals da gemacht hat. Also echt sensationell, gleich als erste Transaktion. Wir haben schon eine Firma nach Japan verkauft. Bei den Kapitalerhöhungen bist du sofort auch mit den Investoren aus London, Paris, USA im Gespräch. Also das ist bei uns sehr, sehr international oder auch jetzt selbst so Transaktionen wie der Verkauf von Videobeat an Dentsu Aegis. Da sprichst du ja auch mit allen Ebenen oder zumindest sind alle Ebenen mit eingebunden. Ne? Dentsu Aegis im Wesentlichen natürlich getrieben von der Ulrike Handel hier als Deutschland-CEO. Aber auch da ist so eine Entscheidung. Am Ende ist es ein japanisches Unternehmen quasi Zentrale für dieses Segment in London. Also auch eine sehr internationale Transaktion. Oder wir haben OCNC. Ich weiß nicht, ob es den Hörern hier so viel sagt, es ist eine klassische Strategieberatung, sehr erfolgreich. Das hat Ernst & Young gekauft, die sich dann quasi, die schon sehr starken Strategieberatungsarm in den USA haben und zusätzlich sich in dem Bereich verstärken wollten in Deutschland. Aber auch da, natürlich haben wir da mit dem deutschen Team geredet, aber auch mit dem Headquarter in den USA verhandelt. Also das ist alles schon sehr, sehr international bei uns.
Du bist ja, ich hatte jetzt gerade Ulrike und Christoph in meinem Podcast zum Thema Transformation durch M&A-Prozesse und auch so diese Frage der Disruption von Spezialisten, die auch sagen wir mal, im Rahmen eines großen Networks zum Beispiel weiterhin noch eine Wertschöpfung erbringen können. Ich habe mich dann immer wieder gefragt, wie funktioniert eigentlich dieses Matchmaking? Ne? Du bist ja im Grunde auf einem Marktplatz, also zwischen Verkäufern und Käufern, bist einseitig mandantiert, entweder, also meistens von den Verkäufern und habe ich verstanden und manchmal auch von den Käufern.
Richtig.
Du kriegst ja zwangsläufig auch ein gutes Verständnis über den Markt, was gerade läuft, ab wann etwas attraktiv ist für Käufer oder Verkäuferseite und kannst dann entsprechend, wenn du das Mandat hast, dann diese Verbindung herstellen. Kannst du uns so mal einen Überblick geben, was so jetzt momentan gerade Segmente sind, die heiß sind oder die vielleicht auch überbewertet sind, gerade so aus dem Bereich EdTech, MarTech, auch Agenturen, also was sind so denn die Muster, die du da erkennst?
Ja, muss ich vielleicht ein ganz klein bisschen ausholen, weil deine Einleitung eben war zu sagen, das hat auch mit digitaler Transformation zu tun. Also ja, auf jeden Fall, gilt natürlich für die Strategen.
Das war nur eine Hypothese, genau. Ne? Also
ja, es gibt bestimmt mehrere Gründe. Die Hypothese ist auch richtig, aber sie gilt eben nur, diese Hypothese, der Teil oder die Hypothese gilt für Strategen, weil ein klassischer Finanzinvestor hat ein anderes Interesse. Mhm. Also ein PE-Haus, was ein Unternehmen übernimmt, das will das letztendlich kaufen, größer machen, verkaufen.
Ein PE-Haus wie Private Equity Investor.
Richtig, Private Equity Investor, der hat ja keine eigene Agenda, sich selber zu transformieren.
Die Welt zu transformieren.
Oder die Welt. Egal. Ja, das kann ein Teil seiner Investmenthypothese sein, wenn er irgendwo rein investiert, weil er sagt, später kauft das ein Stratege. Das ist schon Teil seiner möglichen Investmenthypothese, aber er selber muss sich nicht transformieren. Wohingegen, du hattest Ulrike erwähnt, die Videobeat gekauft haben. Ich glaube, es war ja auch mit dem Gründer zusammen damals der Podcast. Die haben natürlich schon große Herausforderungen in der digitalen Transformation. Oder ich hatte vor kurzem Volkswagen erwähnt, Volkswagen AG, die Diconium gekauft haben, mit der Zielsetzung, dass sie ja, die einfach sehr, sehr große Herausforderungen haben in der Digitalisierung. Das wird für die ein Kerngeschäft oder Kern ihres Geschäftes. Und da merken sie, dass sie das alleine nicht schnell genug hinbekommen. Ich glaube, sie würden es vielleicht auch hinbekommen, aber nicht schnell genug. Und dann ist M&A ein Puzzleteil in ihrer M&A oder in ihrer Transformationsstrategie. Und welche Muster erkenne ich da? Das ist schon ein bisschen, letztendlich muss man sich den einzelnen Strategen anschauen. Also ich glaube, ein Muster, der zu erkennen ist, es werden jetzt Agenturhäuser tatsächlich von Strategen gekauft. Das ist neu, das gab es vor 3-4 Jahren nicht. Also Strategen meine ich jetzt nicht das nächstgrößere Werbenetzwerk oder ein Accenture oder ähnliche, sondern wirklich wie ein Volkswagen. Das ist ein Stück weit neu und es ist auch sehr, sehr interessante Entwicklung, dass die Unternehmen einfach merken, was ich eben schon für Volkswagen ausgeführt habe, digitale Transformation ist wichtig und das kann ein Baustein sein, um das zu schaffen. Das sehen wir jetzt vermehrt. Ansonsten, große Netzwerke wohingegen haben eher eine andere Herausforderung. Die sind ja schon sehr, sehr digital. Also ein Accenture oder auch die Gruppe der WPPs und Publicis dieser Welt oder die EYs und die Lloyds dieser Welt. Also so ein bisschen unterschiedliche Gruppen, aber sagen wir, im weitesten Sinne gewisse Parallelen. Die suchen eher danach nach Spezialunternehmen, weil die sind ja selber schon sehr, sehr groß, haben sehr, sehr viel Tochtergesellschaften, können sehr, sehr viel unterschiedliche Dienstleistungen anbieten. Aber wenn so neue Dienstleistungsthemen entstehen, klassisches Beispiel, ich glaube, das hattet ihr beide schon auch mal als Thema, so Amazon-Marketing. Mhm. Ja? Ist ein ganz, jetzt nicht mehr ganz, ganz neues Thema, aber schon noch relativ neues Thema. Es entsteht eine Nachfrage am Markt, ein großes Netzwerk ist da, hat diese Kompetenz nicht, steht vor der Frage, baue ich mir das selber auf oder kaufe ich mir ein Unternehmen? Wenn ich heute ein Unternehmen an WPP verkaufen soll, ist es viel einfacher, ein spezialisiertes Unternehmen zu verkaufen. Auch wieder das Beispiel Videobeat an Dentsu Aegis. Die sind super darin, also Videobeat-Kollegen sind super darin, performancebasierte Bewegtbild-Advertising zu machen, so im weitesten Sinne, TV-Advertising vor allem. Das ist eine Kompetenz, die Dentsu in der Form nicht hatte und für sie eine super Ergänzung ist und deswegen, glaube ich, gut funktionieren wird. Das ist aber eine andere Logik, wie vorhin ausgeführt bei Diconium, wird von Volkswagen gekauft.
Mhm. Darauf würde ich gerne nochmal kurz eingehen. Ja. Ich habe mir gedacht, zu dieser Diconium an Volkswagen-Geschichte, das muss doch einen relativ starken Acquihire-Aspekt auch haben, dass die also das Unternehmen für die Mitarbeiter kaufen, ne? Weil es denen auch schwer gefallen, immer schwerer fällt, glaube ich, diese Leute selber einzustellen, was sie aber, glaube ich, in einer Welt ohne Vollbeschäftigung wahrscheinlich lieber getan hätten, weil es günstiger wäre und das, wofür man ja und was sicherlich auch mit eingepreist wurde, man kauft so ein Unternehmen ja auch mit einem laufenden Geschäft und dann ist in so einer Agentur sicherlich auch irgendwo, Diconium hat sicherlich auch für irgendwelche Zementhersteller Webseiten gebaut, das Geschäft kann VW ja überhaupt nicht gebrauchen, das werden sie ja wahrscheinlich auch eingestellt haben, ne? Und dann eher dieses Unternehmen für das Team auch im Wesentlichen gekauft haben, oder? Ist das nicht da ein ganz wesentlicher Aspekt, der insofern auch neu und ungewöhnlich ist, dass das auf so einer Größenordnung passiert?
Also hast du völlig recht. Acquihire ist ganz wichtiger Bestandteil gewesen da in der Investitionsentscheidung von denen. Also jetzt muss man dazu sagen, ist natürlich auch ein bisschen Hypothesen jetzt bei mir dabei, so ganz offengelegt, was sie dann wirklich machen wollen. Ich habe den Verkäufer beraten, haben sie mir dann natürlich auch nicht. Aber es ging schon deutlich über die Leute hinaus. Denn wenn Leute kann ich mir auch einstellen, aber dann habe ich noch kein Team mit der Erfahrung. Ich habe noch nicht kein Team mit Erfahrung zusammenzuarbeiten. Ich habe noch nicht ein Team mit Erfahrung im Automobilumfeld zu arbeiten, was alles Diconium schon hatte. Ich habe nicht die Kultur, ich habe nicht die Geschwindigkeit. Und insofern geht es bei so einem Acquihire hat so ein bisschen so einen negativen Touch, weil manchmal ist es so, ein Unternehmen läuft halt nicht und dann wird der Rest des Teams noch irgendwie so eingesammelt. Das ist so, was sich viele Leute unter Acquihire verstehen. Aber
das war ja bei Diconium überhaupt nicht der Fall.
Überhaupt
das
ist ja eine super erfolgreiche Agentur, 800 Leute, davon 300 in Indien, stark gewachsen, ganz tolle Projekte gemacht, große Blue-Chip-Kunden von Allianz bis Daimler, Versicherungsbereich, Automobilbereich, Bankingbereich, Handelsbereich, da kommen die immer ursprünglich her, also ganz tolle Kunden. Und also denen ging es darum, eben ein funktionierendes Team mit Erfahrung zu kaufen, mit der richtigen Kultur, weil das für so einen Volkswagen einfach schwieriger ist, das aufzubauen, meine Hypothese. Mhm. Du sagtest gerade andere Kunden. Naja, also auch alle Automobilunternehmen arbeiten heute ja auch mit Zulieferern und kaum ein Zulieferer arbeitet exklusiv für ein Automobilunternehmen. Also das ist denen schon, das kennen die, dass Unternehmen für andere arbeiten. Und es gibt zum Beispiel auch eine Porsche-Digital-Tochter, die arbeitet auch für andere Unternehmen. Und die Iconium wird auch weiter für andere Unternehmen arbeiten. Und es ist denen auch wichtig, das wird sicherlich zurückgefahren werden. Und sicherlich werden die da viel VW-Themen reinlegen, ist, glaube ich, nicht vermessen, die Hypothese. Aber gleichzeitig ist es denen wichtig, dass sie auch für andere arbeiten, weil sie dadurch einfach auch am Puls der Zeit irgendwo bleiben als Team und viel lernen und es ihnen immer auch in Zukunft gelingt, gute Mitarbeiter zu gewinnen. Aber das ist jetzt nur meine Hypothese. We will see, was passieren wird. Es kann natürlich auch sein, dass sie es irgendwann voll integrieren, weil es so wichtig ist und das wäre aber auch ein toller Erfolg. Also kann beides kommen.
Okay. Wenn du dir mal so die Branchen anguckst, wenn wir mal so unterteilen zwischen EdTech, MarTech und Agenturen, so mal das Große. Die EdTech war doch vermutlich, oder weiß ich gar nicht, eine der ältesten Disziplinen so im Digitalumfeld, oder waren es Agenturen? Vom Handy stimmt gar nicht, du hast mit Agenturen selbst angefangen.
Agenturen gab es schon immer. Da gibt es immer die Frage, gibt es ja auch jede Mischform, muss man dazu sagen. Nicht? Einige Agenturen fangen ja auch an oder haben dann ja auch eigene Technologie, aber grundsätzlich würde ich eher sagen, Agenturen sind schon was älter als EdTech.
Ja, stimmt. Ja. So. Kannst du da so Trends machen? Also ich habe jetzt verstanden, Agenturen insbesondere, wenn sie spezialisiert sind, gehen dann zu Strategen oder in größere Netzwerke rein. Wie beurteilst du denn so den EdTech-Markt? Da gab es ja irgendwie, habe ich das Gefühl, so eine große Ernüchterung irgendwie vor einigen Jahren schon.
Ja, also ich würde sagen, EdTech, also ich glaube, ganz wichtig ist, sich dabei zu überlegen, was versteht man unter EdTech. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal etwas enger fasse, also wenn es eher um sozusagen EdTech im engeren Sinne geht und nicht um MarTech, wo würde ich das sozusagen erweitert noch sehen? Das wären dann so CRM, E-Mail-Marketing, Dinge, die ich eher dann MarTech zuordnen würde. Also im engeren Sinne EdTech, das ist schon schwierig geworden.
Das Bitmanaging-Tool, den Ad-Server.
Korrekt, die DSP. Mhm. Da gibt es sicherlich ganz, ganz tolle Unternehmen. Mhm. Es gibt auch immer mal wieder tolle Transaktionen, aber so insgesamt ist es aus reiner M&A-Perspektive schwieriger geworden, weil es einfach gar nicht so viel, es geht eigentlich damit los, aber es gibt nicht so viele Strategen, die es am Ende kaufen können. Große Agenturnetzwerke, die wollen eigentlich technologieagnostisch bleiben, die wollen sich nicht auf eine bestimmte Technologie stürzen. Und ansonsten habe ich einfach so dominante Player mit Google und Facebook, dass es darum herum nicht mehr so viele Strategen gibt. Ich meine, das sieht man auch, wenn man an die Börse schaut und sich, wer sind so die herausragenden Player dann in dem Markt? Da sind ja auch viele, die mal erfolgreich waren, abgestürzt, wie in Rocket Fuel, die nicht mehr existent sind und ja durchaus mal sehr, sehr hoch an der Börse bewertet wurden. Und heute die größten Unternehmen, die ich so im klassischen Sinne EdTech zuaussortieren würde, wäre so ein Criteo, haben aber auch, ich glaube, zum Höchststand schon 2/3 verloren an Börsenbewertung. Sicherlich ein herausragendes Beispiel wäre noch so ein The Trade Desk, die immer noch hervorragend laufen. Aber das war es dann eben auch. Also es gibt nicht so viele, die da später als Käufer auftreten. Und das triggert dann so ein Stück weit runter. Wenn ich von vornherein schon weiß, es gibt nicht so viele Käufer, dann ist es auch schwierig, vorne Investoren zu finden, weil ein VC, der das ja die Anfangsphase mit sehr hochrisikoreichem Kapital finanzieren muss, der überlegt sich ja schon sehr frühzeitig, wer kauft sein Ding am Ende. Insofern ist es sehr, sehr schwer, Funding zu finden für reine Ad-Tech-Unternehmen. Also ganz bewusst, damit meine ich nicht Software as a Service, sondern Marketing-Software as a Service-Geschäftsmodelle, die ja auch, da gibt es ja viele, die super laufen, sondern im engeren Sinne EdTech, da ist es einfach, ist schon schwer.
Mhm. Ich fand ja einen Namen, den du gerade noch nicht genannt hast, ich glaube, alles nachvollziehbar, was du gesagt hast, aber einen Namen, den du noch nicht genannt hast, gerade ist Adform, und das finde ich immer wieder insofern interessant, ist ja auch immerhin ein europäischer Player, kein Deutscher, ne? Aber du, Erik, hattest ja neulich auch gerade den Jochen Schlosser und wir hatten den auch schon vor ein paar Monaten mal hier im D3Con-Podcast. Den Typen finden wir schlau, und die Company kann auch nicht so unschlau sein, weil sie mir tatsächlich ziemlich häufig über den Weg läuft. Ich spreche momentan, weil wir viel jetzt gerade so am Programm arbeiten für nächste D3Con, spreche viel mit so Marketing Marketingleitern von so relativ großen deutschen Unternehmen, die man aber jetzt nicht unbedingt immer für so Technologievorreiter hält, ja, und so bei irgendwelchen Sparkassen oder so, ja, da fällt sehr, sehr häufig der Name Adform. Also die haben schon eine ganz gute Marktdurchdringung. Die Zahlen sind ja, glaube ich, nicht public, ne, wie groß die jetzt wirklich sind und ob die Geld verdienen, aber ich höre den Namen halt sehr häufig, ne. Das ist schon, irgendwas müssen die auch richtig machen.
Absolut. Also man muss auch wirklich unterscheiden zwischen der Beurteilung einer Branche aus M&A-Perspektive, und das war jetzt einmal der Vogelblick auf diese Branche. Es gibt natürlich ganz tolle Unternehmen, ja. Adjust aus Berlin, super, ja auch gerade eine größere Transaktion gemacht. Also es gibt super Unternehmen darin und auch ganz, ganz tolle Unternehmer darin. Also wie gesagt, das soll deren Leistung und überhaupt nicht schmälern, sondern ganz im Gegenteil. Gerade wenn man dann in so einem Markt auch noch erfolgreich ist, wo es M&A-seitig ein bisschen schwieriger ist, ist die Leistung ja noch besser. Aber aus der Gesamtperspektive würde ich jetzt sagen, ist ein AdTech im engeren Sinne aus M&A-Perspektive schon schwierig.
Meine Wahrnehmung ist, dass das Fenster, in dem so eine Branche reif wird und in dieser Reifephase, wo es dann viele Wachstumsunternehmen gibt, die dann auch gute Bewertungen kriegen und verkauft werden können, dass dieses Fenster immer kürzer wird. Also jetzt nur, wenn man das Adform, ich habe gerade drüber nachgedacht, was du gesagt hast, ob ich dazu stimmen würde. Na klar, stimme ich dazu, was du sagst, Thomas, aber zum Beispiel Adform ist ja Last Man Standing, ne? Sozusagen, die erfüllen zwei Kriterien, die sind noch, die sind unabhängig im Sinne von, die gehören zu keinem der US-amerikanischen Cloud-Anbieter und sie haben einen europäischen Ursprung, was ja gerade in diesem Datenschutzkontext der letzten zwei Jahre, glaube ich, nicht unerheblich war. Aber es gibt auch nur noch eine Adform. Wenn du guckst, wie viel Player es früher im DSP, DMP, Ad-Serving-Bereich gab, haben wir eine riesen Konsolidierung hinter uns. Und so, ohne dass wir jetzt die Bewertungen kennen, aber damals waren die Bewertungen von diesen Marktsegmenten ja auch schon deutlich höher, als sie es jetzt sind. Und die haben sich innerhalb von kürzester Zeit auch wieder praktisch, für Adform kann ich, weiß ich es auch nicht, ne? Aber an den anderen Beispielen, du auch vorhin nanntest, Daniel, hat man ja gesehen, also die börsennotierten Unternehmen, wie schnell deren Bewertung auch wieder nach unten gehen kann. Guckt euch mal so, wie lange hat so eine, die im Web Analytics Bereich, ne, eine Omniture, bevor sie an Adobe verkauft wurde, eine Efficient Frontier, die dann von, weiß gar nicht, ob die zugleich von Omniture zu Adobe oder zu, glaube, die sind direkt zu Adobe gegangen, ne? Spezialdienstleister, ja. Eine Marin, eine Kenshu etc. Also die gerade so aus diesem PPC Bitmanager-Bereich kamen. Die hatten noch irgendwie 4-5 Jahre, wo sie sich aufbauen konnten, bewertet wurden. Und heute habe ich das Gefühl, dass diese neuen Innovationen, die jetzt auf den Markt kommen, entweder nicht so groß werden oder deren Zeitfenster, in dem sie wirklich so diese attraktiven Lebensphase haben, dass die immer kürzer wird.
Ja, ich weiß nicht, ob man das ganz so allgemein sagen kann, dass das generell gilt. Also ja, ich glaube,
im AdTech-Bereich.
Im AdTech-Bereich, ja. Also am Ende muss ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, um es wieder zu verkaufen. Ich brauche Wachstum, ich brauche irgendwann, ich brauche zumindest die Aussicht auf Profitabilität. Mhm. Also und wenn ich ein gutes Geschäftsmodell habe und mich im Wettbewerb durchsetzen kann, dann gibt es da eigentlich keine, dann habe ich auch mehr Zeit. Ja? Also das ist, wenn ich natürlich etwas nur kurzfristig aufbaue und dann habe ich irgendwie so ein Thema, wo aktuell gerade Strategen ganz heiß drauf sind und es ansonsten selber besetzen und dich vielleicht kaputt machen, weil du dich gegen die nicht durchsetzen kannst, dann ist mein Zeitfenster enger. Ja.
Was hältst du von meiner Theorie? Früher war es ja zumindest noch so, also der Markt ist ja dominiert von Google und Facebook, ein bisschen auch noch Amazon. Früher war es ja zumindest noch so, dass man als Gründer gesagt hat, verkaufe ich halt an die, wenn ich mich gegen die dann für sich nicht durchsetzen kann, aber irgendwas bauen kann, was denen so ein bisschen wehtut und vielleicht auch irgendwie eine Ergänzung ist, dann kaufen die mich halt wenigstens. Für einen Gründer ja ein okayes Geschäftsmodell, ne? Aber meine Theorie wäre an der Stelle zu sagen, die kaufen ja kaum noch Companies in diesem Bereich, ja, und wahrscheinlich aus zwei Gründen, weil sie es nicht müssen, weil sie viel selber können, aber auch, weil sie es bis zu einem gewissen Grad sich nicht trauen zu tun, weil sie eh schon unter Beobachtung stehen, was irgendwie Kartell und Marktbeherrschung angeht und selbst wenn sie relativ kleine Tech-Buden kaufen würden, wahrscheinlich sagen, ist das Risiko nicht wert, dass da doch nochmal irgendwelche Kartellmenschen drauf gucken und noch ein Argument haben, dass wir hier irgendwie unsere marktbeherrschende Stellung ausbauen und ausnutzen. Ne? Also wahrscheinlich kommt das beides zusammen und führt dazu, dass an der Stelle halt irgendwie auch noch normalerweise wichtige Käufer, die in dem Markt unterwegs wären, ja, die drei Großen, die diesen Markt beherrschen, sich viel stärker zurückhalten, als es sonst der Fall wäre, ja, weil sie eben schon so marktbeherrschend sind.
Ja, also ich unterstreiche das, dass es schwieriger ist, an die zu verkaufen. Da muss man auch nochmal hinzu sagen, wir reden ja jetzt auch im Moment, oder ich kann natürlich insbesondere auch für den europäischen Markt da sprechen. Also ist auch immer etwas schwieriger noch, an jetzt Google oder Facebook aus Europa raus zu verkaufen. Also gibt natürlich auch viele Beispiele, wo das geklappt hat, aber ist auch nochmal ein kleinen Tick schwieriger. Ich würde aber eher sagen, dass das daran liegt, dass sie das einfach nicht wirklich brauchen, weil sie die Kompetenz in-house schon haben und es auch selber bauen können. Und so ganz spezifische Themen, so im AI-Bereich oder KI-Bereich, wenn irgendwas neu entsteht und wo es ganz tolle Unternehmen gibt, die kannst du auch immer noch sehr, sehr gut an die verkaufen. Mhm. Und die sind dann ja in der Regel auch noch in der Größenordnung, wo das kartellrechtlich unproblematisch ist. Für die wäre es natürlich jetzt problematisch, irgendwie ein Milliardenunternehmen zu kaufen. Das ist kartellrechtlich schwierig. Ein kleines, aufstrebendes Unternehmen mit ganz toller Technologie. Dafür gibt es auch immer noch gute Beispiele. Also Facebook hat ich kenne die Transaktion nicht so genau, aber Facebook hat im Februar ein Unternehmen gekauft im AI-Bereich. Das passiert schon noch. Aber es ist genau wie du sagst, größere Unternehmen schwierig, kleinere Unternehmen, da ist eben die Frage, könntest du selber bauen? Ja. Aber Transaktionen gibt es dann schon noch einige.
Ich glaube, dass das nicht daran liegt, dass die GAFAs nicht viel akquirieren. Ich glaube, dass das Geschäftsmodell von EdTech von den GAFAs bedroht wird. Genau. Und dass die jetzige Monetarisierung schon zu schwach ist und die zukünftige Monetarisierung von Lösungen, die GAFAs auch selbst erbringen können, einfach wegfallen wird und deshalb keiner in diese Unternehmen zukünftig investieren wird, in dem Maße, wie wir es früher hatten. Weil, also guckt euch an, was ist der größte Wettbewerber von der Adform? Das ist aber ganz klar im Wesentlichen Google. Vielleicht noch ein bisschen Adobe hier und da und noch ab und zu mal ein paar Nischen, aber für das Kerngeschäft, was gibt es da noch für Lösungen, die ein großer GAFA-Player oder großer 360-Grad-Cloud-Anbieter nicht schon out of the box anbieten kann?
Ja, wobei ich finde es nicht abwegig, dass zum Beispiel Facebook sowas wie Adform gebrauchen könnte, um Google auf dem Markt.
Aber Facebook hat ja ewig lang keine eigene Technologie mehr aufgebaut oder gar akquiriert. Die letzte Akquisition, die Facebook also meines Wissens gemacht hat, war sowas wie der Atlas Ad Server vor x Jahren. Mhm. Und danach war das ja eher besonders, dass Facebook nicht mehr in EdTech und auch sowieso nicht in MarTech investiert. So,
also am Ende hast du so gut zusammengefasst. Ich glaube, ich habe das versucht vorher auch zu sagen, sprich, du brauchst einfach ein funktionierendes Geschäftsmodell, um am Ende gut zu verkaufen. Ja. Und dein Geschäftsmodell im EdTech-Bereich ist halt einfach unter Druck geraten, weil die großen Player da sind und so dominant sind in diesem Segment, dass es einfach viel schwieriger ist. Wenn es dir trotzdem gelingt, kannst du es auch gut verkaufen. Ja?
Das ist auch die Chance für zum Beispiel für MarTech-Sachen, ne? Also Sachen wie, die halt weil das von der GAFA dominierte Geschäftsmodell halt nicht mehr zurückzugewinnen ist. Also muss man, glaube ich, ehrlich sagen, ne? Der Drops ist ja gelutscht. Aber solche Themen, die GAFAs zum Beispiel nicht können, also ich kann mir zum Beispiel nur schwer vorstellen, dass Google proprietär gute CRM-Lösungen an Start bringen kann. Glaube ich. Und Facebook noch viel weniger, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das sind halt Chancen für andere Player, zum Beispiel mehr in den rückwärtigen Systemen, also die mehr in Richtung Kunde und weniger in Richtung Medien denken.
Also ich würde das genau unterstreichen. Also deswegen habe ich vorhin auch bei der Einleitung, als wir auf das Thema gekommen sind, gesagt, es ist wichtig zu unterscheiden, über was wir reden. Reden wir über EdTech oder reden wir über MarTech im weiteren Sinne? MarTech sehe ich total anders. Super Unternehmen, super erfolgreiche Unternehmen, auch spannende Geschäftsmodelle, häufig Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle mit guter Vorhersagbarkeit der Umsätze, wenn ich dann meine KPIs, also wenn ich ein gutes Produkt habe und gute KPIs habe, sehr, sehr gut zu verkaufen. Ich habe mir selber auch noch mal so ein bisschen die Multiples gezogen, also die Transaktionen, die es so in den letzten 12 Monaten gab, die sind im MarTech-Bereich, also Software-as-a-Service ist meistens das Geschäftsmodell, muss es nicht sein, aber es ist häufig häufig ein Geschäftsmodell davon.
Software as a Service bedeutet, dass es im Grunde ein Subscription-Modell ist, dass der
Software meistens dann im Subscription-Modell, ja. Also es heißt geringe Cost of Goods Sold. Ich kann also, ob ich dann 100 Kunden habe oder 1.000 oder 100.000, habe ich eigentlich kaum weitere Kosten. Ich habe Subscription-Geschäftsmodell, das heißt, ich habe prognostizierbare Umsätze, ich habe geringe Churn-Rate, ich habe einen hohen Login, also super spannend. Wenn ich dann noch ein bisschen Wachstum habe, dann die Bewertungen dort sind 5-mal Umsatz, also 5-, 6-, 7-mal Umsatz, auch mal niedriger natürlich. Das sind schon die guten Bewertungen, klar. Im AdTech-Bereich ist es gut, wenn ich einmal Umsatz bekomme. Und meistens ist es eher auf einer EBIT-Bewertung, dass dort ein Unternehmen verkauft wird. Und das hängt eben an dem dahinterliegenden Geschäftsmodell und natürlich ganz stark an dem Wachstum. Das sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen. Ist mir immer ganz wichtig bei dem Thema M&A. Man hört häufiger mal so Multiples. Und dann hat man irgendwie so ein Beispiel. Und dann hört man, da ist jemand für 15 Mal irgendwas verkauft worden, ob es Umsatz ist oder Umsatz gibt es selten. Aber
Daniel, magst du das kurz noch mal erklären für diejenigen, die nicht dauernd über M&A-Prozesse nachdenken, was ein Multiple bedeutet, also wie der Unternehmenswert sich anhand dieser Faktoren.
Genau, das ist natürlich immer eine der Fragen, die uns gestellt wird. Was ist mein Unternehmen eigentlich wert und wie bewertet das der Markt? Und da gibt es eigentlich, in meinen Augen gibt es unterm Strich zwei Dinge, die das im Wesentlichen treiben, diese Bewertung. Hinter diesen zwei verbergen sich ganz, ganz viele Unterpunkte, aber es ist zum einen, welches Geschäftsmodell habe ich? Und da haben wir jetzt ja gerade lange drüber geredet. AdTech ist eins, was ein schwierigeres Geschäftsmodell ist. Ein Agenturgeschäftsmodell ist, ich verkaufe letztendlich meine Leistung auf einer Zeitbasis, also sei es ein Projekt oder einfach Manntage. Wohingegen ein Geschäftsmodell, was wir eben auch angesprochen hatten, Software as a Service, Recurring Revenues, ganz andere Bewertungen bekommt. Also im Agenturbereich würde ich sagen, liegen die Bewertungen in Deutschland aktuell so zwischen 6-9-mal EBIT. Das heißt also, man guckt auf das EBIT in der Regel des laufenden Jahres und nimmt darauf ein Multiple, einen Faktor. Und das ist dann die Unternehmensbewertung für 100%. Dann gibt es ganz, ganz viele Kriterien. Dann würden wir aber sehr tief ins M&A einsteigen. Also wie ist die Cash- and Debt-Free-Situation der Firma? Wie sieht das Working Capital aus und so weiter? Aber da schweifen wir, glaube ich, ein bisschen zu viel ab. Ist aber dann unterm Strich doch relativ komplex. Aber grundsätzlich kann man das sagen. Spezialagenturen können auch höhere Bewertungen kriegen als das, was ich eben gesagt habe. Und das Zweite, was den, also Software as a Service zum Vergleich, ich hatte ja eben gesagt, kann auch 5-mal Umsatz sein. Ja? Eben 6-9 oder vielleicht auch 10-mal EBIT versus 5-mal Umsatz. Also ist die Umsatzbewertung viel, viel interessanter. Das Zweite, was den Multiple, die Bewertung treibt, ist deine Wachstumsrate. Auch das wird häufig vergessen, weil dann hört man irgendwo ein befreundetes Unternehmen oder man liest über eins und sagt, es ist ja für 10-mal EBIT verkauft worden. Ja, oder es ist für 20-mal EBIT verkauft worden. Muss ja meins auch 20-mal wert sein. Also als erste Frage, habt ihr auch das gleiche Geschäftsmodell? Zweite Frage, wie wächst ihr eigentlich? Kann man immer ganz gut einfach darstellen. Ein Unternehmen, was heute auf dem 10er-Multiple bewertet wird und flat ist, ist nächstes Jahr auch noch auf dem 10er-Multiple bewertet. Wenn ich gleichzeitig aber um 100% wachse, um ein einfaches mathematisches Beispiel zu machen, ist meine 10er-Multiple-Bewertung im nächsten Jahr nur noch eine 5er-Bewertung. Also insofern, das hat einen riesen Einfluss darauf, welche Unternehmensbewertung ich bekommen kann, meine Wachstumsrate. Also Geschäftsmodell und Wachstumsrate sind im Wesentlichen die, und natürlich sind die ganzen anderen Punkte, die wir so indirekt schon angesprochen haben, wie sieht die Käuferlandschaft aus, wie entwickeln sich technologische Trends, kann ich das auch in 5 Jahren noch verkaufen, so gibt es ganz, ganz viele andere Faktoren, aber das würde ich sagen, sind die zwei wichtigen.
Ich habe manchmal, wenn wir so als in Due Diligence solche Verkaufsprozesse irgendwie mitbegleiten, kriegt man auch die ganzen Management-Präsentationen mit und dann kannst du so beobachten, wie so die Dynamiken sind. Ne? Und ich frage mich dann immer, erstens, warum wollen die Jungs und Mädels an den potenziellen Käufer verkaufen und vor allem, was passiert nach dem Kauf? Ich frage mich das also aus so einer unternehmerischen Neugier, frage ich mich immer, naja, wenn dieses Unternehmen jetzt von diesem Käufer gekauft wird, dann warten die noch ihren Earnout ab und danach müssen die alleine klarkommen. Kannst du das in deiner Rolle mit moderieren oder mit artikulieren, weil du siehst das ja auch, ne? Also du siehst das vermutlich dramatisch besser, als ich das jemals könnte, aber das sind doch so offensichtliche Mechaniken, die dann laufen, ne? Es gibt einen Grund, warum jemand verkauft, dann gibt es auch einen Grund, warum jemand Unternehmer wurde, und es gibt auch einen Grund, warum jemand zum Beispiel nicht dauerhaft in einem größeren Konzern, Netzwerk, wie auch immer, bleiben möchte oder kann. Wie kannst du da wertstiftend moderieren?
Also ich glaube, du hast eine der großen Unsicherheiten von jedem Käufer ist natürlich, wie sieht die Zukunft aus? Ja? Wie entwickelt sich der Markt, aber wie entwickelt sich auch das Unternehmen und was passiert mit dem Team? Also diese Unsicherheit oder die Frage zumindest, ist nicht immer eine Unsicherheit, aber die Frage stellt sich jeder Käufer. Und würde ich mal sagen, wenn ich auf der Verkaufsseite bin, ist es eine meiner zentralen Aufgaben als M&A-Berater, diese Unsicherheit möglichst weit abzubauen und dem Käufer so viel Sicherheit wie möglich zu vermitteln, dass das eine ganz tolle Idee ist, dieses Unternehmen zu kaufen. So, auch da muss man jetzt wieder ein bisschen unterscheiden. Es ist halt relativ komplex, denn ein Finanzinvestor schaut da auch wieder anders drauf als ein Stratege, der das kauft, um das vielleicht bei sich zu integrieren. Ja, das Kontinuum ist da relativ groß. Die Herausforderung im M&A-Prozess ist häufig, dass man in dem Prozess sogar mit beiden Parteien redet. Ja. Ich habe einen Interessenten von strategischer Seite und ich habe einen Interessenten von quasi klassischer Finanzinvestorenseite. Der Finanzinvestor, der kauft ja das Unternehmen nicht. Also in aller Regel kauft er das nicht. PE in späteren Phasen kauft er das auch, aber jetzt einmal in den früheren Phasen investiert er in das Unternehmen. Da kauft er vielleicht mal Teile des Unternehmens, aber investiert ansonsten in das Unternehmen und bietet meistens Modelle, wo das Team sehr, sehr incentiviert an dem Unternehmen weiterhin beteiligt bleibt. Selbst in den späteren Phasen, selbst wenn der Finanzinvestor das Unternehmen wirklich vielleicht auch zu 80, 90 oder sogar 100% kauft, gibt es immer Modelle, wie ich das Team auch noch motiviere, dabei zu bleiben. Und die Modelle müssen einfach wirtschaftlich so attraktiv sein, dass das Team wirklich motiviert ist. Das ist aber auch sehr, 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 sehr gut möglich. Und können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen oder vielleicht schweift es auch zu viel ab. Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen VC, also relativ risikoreiches Geld, und PE, Private Equity, die später investieren und eine andere Renditeerwartung haben. So, dann der Stratege, der stellt sich die Frage natürlich ganz genau, ja, warum verkaufen die jetzt eigentlich an mich? Und die Unsicherheit müssen wir abbauen. Und in den meisten Fällen ist es ja auch nicht so, dass einer verkaufen will und weg will. Also das ist immer die Befürchtung und klar, die Frage.
Zumindest noch nicht zum Zeitpunkt des Verkaufes, ne? Nein, sondern erstmal nach einem Jahr der neuen
Richtig. Beziehung. Richtig, da gibt es dann auch meistens ja auch Earnout oder häufig auch Earnout-Modelle, auch da kommt es wieder darauf an, nicht? Welches Geschäftsmodell verkaufe ich gerade? Also wenn ich eine Agentur verkaufe, die häufig sehr people-driven ist, wo der Gründer oder das Team noch einen sehr hohen Einfluss auf den Erfolg der Firma hat, da sind die Earnout-Komponenten meistens viel größer als jetzt vielleicht beim Software-as-a-Service-Unternehmen, die schon im eingeschwungenen Zustand sind und schon laufen, wo vielleicht der Gründer nicht mehr so wichtig für das Unternehmen ist, wie es vielleicht bei einem Agenturbusiness ist.
Weil der Käufer also den Gründer, der verkauft, über den Earnout noch ans Unternehmen ein paar Jahre binden will, ne? Auch um das nochmal klarzustellen, dass das irgendwie alle, sind ja nicht alle Hörer hier so ständig mit solchen Dingen beschäftigt, ne? Das ist dann ein Mittel, dass also ein größerer Teil des Kaufpreises erst nach ein paar Jahren dann fließt und er wird da noch ein bisschen angekettet über so Konstruktionen.
Angekettet, wie Earnout, incentiviert,
so kann man es auch nennen.
Darüber hinaus Lust gemacht.
Genau. Also gut, dass du den Hinweis nochmal bringst. Entschuldigung, wenn ich da teilweise zu viele Fachbegriffe sich so einschleichen.
Ist ja normal, du lebst ja in der Welt, aber nicht alle unsere Hörer, ne?
Genau, also Earnout bedeutet, dass ich auch an der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens beteiligt bin. Das kann passieren, indem ich eben zum Zeitpunkt der ursprünglichen Transaktion nicht alles verkaufe, sondern nur 50% verkaufe, 60%, 70%, was auch immer, und die verbleibenden Prozentpunkte später verkaufe. Dann gibt es typischerweise sogenannte Call- und Put-Regelungen. Call-Regelung heißt, der Käufer hat zu einer bestimmten Bewertung dann das Recht, die verbleibenden Anteile zu kaufen. Put-Regelung heißt, der Verkäufer hat das Recht, sie auch wieder zu einer bestimmten Bewertung zu verkaufen. Es kann aber auch anders strukturiert sein. Es kann auch so strukturiert sein, dass 100% sofort schon verkauft werden, aber der Kaufpreis fließt noch nicht komplett, sondern abhängig von irgendwelchen zukünftigen Entwicklungen. Und die Idee dahinter ist, genau wie du es gesagt hast, das Team zu motivieren, dass es dabei bleibt. So, und da, ich glaube, das hast du so implizit angesprochen, Erik, kommen natürlich dann die Fragestellung, wenn ich einen Strategen verkaufe, passt das überhaupt zusammen? Also von persönlichen Themen bis hin Kultur, Prozesse ist natürlich, kann dann ja auch ganz anders sein. Und da gibt es jetzt, würde ich sagen, Strategen, die haben sehr viel Erfahrung mit M&A, die haben schon häufiger mal ein Unternehmen gekauft, die wissen insofern ganz gut, wie ich mit Gründern umgehen muss. Und es gibt eher Unerfahrene. Und bei den Unerfahrenen muss man denen vielleicht ein bisschen mehr Hinweise noch geben, wobei die ja auch dann sich meistens professionelle Beratung auch noch holen. Aber das ist schon eine Herausforderung. Ja? Also wenn ich jetzt einen Käufer beraten würde und der macht zum ersten Mal M&A, dann wäre ich an dessen Stelle noch einen Tick vorsichtiger, als wenn ich schon 10 Transaktionen gemacht hätte und noch nie so ein Team bei mir rein integriert habe. Wir hatten vorhin die Großen erwähnt, wie in Facebook und Google, die sind natürlich super da drin. Ne? Die haben das schon sehr, sehr häufig gemacht. Irgendwie einen deutschen Mittelständler, der vielleicht zum ersten Mal M&A macht, also zumindest im Digitalumfeld zum ersten Mal M&A, da ist das natürlich schon eine größere Herausforderung.
Bitte doch nochmal eine Lanze für deine Zunft. Wenn wir über Agenturen sprechen mit Advertisern, haben wir immer das Thema Insourcing oder Outsourcing in beide Richtungen. Jetzt bei einem M&A-Berater könnte man sagen, das ist ja, oh, wenn man ganz fies sein sollte, könnte man sagen, das ist ja wie so eine Art Makler. Viele von uns verbinden mit dem Begriff Makler eine total unnütze
Menschen, die Wohnungstüren aufschließen.
Eine total unsympathische Komponente, die wenig Wert bringt für ihr Geld. Gibt es auch Prozesse, wo ernsthafte Verkäufer so einen Prozess ohne M&A-Berater machen? Und wenn ja, warum? Und was ist deine Hypothese, warum oder deine Erfahrung, warum M&A-Berater im Allgemeinen total Sinn machen in so einem Prozess?
Ja, waren jetzt auch wiederum mehrere Fragen. Ich glaube, du hattest den Begriff Makler genannt. Also total vereinfacht hat es natürlich irgendwie eine Maklerfunktion. Das Problem ist nur, ein Unternehmen zu verkaufen ist um ein Vielfaches komplexer als eine Immobilie zu verkaufen. Und das ist ja so die Erfahrung, die man gemeinhin mit Maklern macht, also im Immobilienbereich. Ein Unternehmen ist einfach ein ganz, ganz komplexes Konstrukt. Und wir haben ja auch schon viele Punkte angesprochen hier gerade. Also sprich, ich muss das erstmal richtig präsentieren können. Ich muss die richtigen Verkaufsunterlagen erstellen können. Ich muss den Zugang zu den Käufern haben. Ich muss vermittelt, der muss dann quasi eine vertrauensbildend zwischen den Parteien wirken. Ich muss die Zahlen so aufbereiten, dass sie gut aussehen.
Und der Wahrheit entsprechen und das Geschäft noch ganz normal weiterläuft.
Das ist korrekt, aber ich sage den Klienten immer, wir sind auch keine Wirtschaftsprüfer, also wir unterliegen jetzt nicht den Regularien eines Wirtschaftsprüfers. Mhm. Wir sind schon auch dafür da, das Unternehmen positiv aussehen zu lassen, ohne zu lügen. Ja, und das ist schon schwierig.
Fantasie wecken.
Ja, die Fantasie wecken, absolut richtig. Du musst die Fantasie wecken. Ich glaube, am Ende die bessere Zunft oder die bessere Lanze für uns brechen könnten da die ehemaligen Klienten. Es ist einfach hochkomplex und auch so Sachen nachher, ich hatte es vorhin so nebenbei erwähnt, das Working Capital richtig zu definieren und die Regelung für Cash and Debt Free, das bedeutet, da kommen wir vielleicht ein bisschen zu weit ab vom Thema, aber es sind alles Themen, die in dem M&A-Prozess eine große, große Rolle spielen. Und deswegen dauern die Prozesse auch ein Stück weit ein paar Monate häufig. Also
ich hätte auch gedacht, dass allein die Marktkenntnis, ne? So ein Unternehmen verkaufe ich ja nur in der Regel einmal, vielleicht alle 20 Jahre so, ne? Und ich weiß ja gar nicht, was gerade läuft, ne? Ich hab überhaupt keinen Benchmark oder wenig Erfahrung und rein in der Verhandlung, ne? Ich wäre vermutlich viel zu nervös in so einem Prozess, um das irgendwie ausreichend gut meine Opportunitäten wahrend irgendwie durchzusetzen.
Ich glaube, da hast du mehrere gute Stichworte genannt. Also das eine ist, man hat ja in vielen Lebensphasen oder nicht in vielen Lebensbereichen oder Unternehmensbereichen greift man auf Berater zurück. So, wir sind in einem Markt, in einem Bereich tätig. Dein Unternehmen kannst du nur ein einziges Mal verkaufen. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja, wenn du irgendwie ein Kostenoptimierungsprogramm machst oder eine neue Strategie und holst dir dafür Berater, dann kann das auch mal schiefgehen, das ist ärgerlich, das hat dich viel Geld gekostet, aber du kannst einen neuen Berater nehmen oder das nochmal selber machen. Verkauft ist verkauft, gibt's nicht nochmal. So, also jeder Fehler ist da richtig teuer. So, wenn du also etwas machst, was für dich extrem wichtig ist und der Fehler dich richtig teuer, richtig viel Geld kostet, solltest du auf die besten Berater setzen. Also wenn mich mein bester Freund fragen würde, ob er sein Unternehmen mit oder ohne Berater verkaufen würde, würde ich sagen, auf jeden Fall mit Berater, der das einfach schon häufig gemacht hat. Dann hast du einen zweiten Punkt angesprochen. wir sind nicht emotional in dem Prozess. Der Gründer ist immer emotional oder der Gesellschafter. Es ist nicht nur der Gründer, sondern es ist der Gesellschafter. So, der nächste Grund ist, die Interessen, meistens ist es ja auch so, dass es mehrere Gesellschafter gibt. Nicht immer, aber meistens ist es so, dass es mehrere Gesellschafter gibt. Die haben auf einmal auch unterschiedliche Interessen. Das können Finanzinvestoren sein, die da investiert sind. Das können die Gründer selber sein. So, auch die müssen wir ja moderieren. Wir sind dann ja für alle tätig. Und meistens zumindest. Und das zu moderieren. Also diese Emotionalität rauszunehmen. Oder zumindest, wir nehmen sie nicht raus, wir federn sie ab. Wir können da sehr, sehr stark helfen. So, der nächste Punkt ist, wir hatten das Thema Earnout angesprochen. In der Regel ist es ja so, dass das Unternehmen, dass ich als Gründer oder als Management hinterher dabei bleibe. So, wenn ich mich aber über diesen M&A-Prozess schon so zoffe, wie soll dann hinterher eine Zusammenarbeit funktionieren? Also wir federn auch das ab. Weil letztendlich, wie ich schon sagte, du verkaufst nur einmal, also bei aller Synergien oder so geht es natürlich schon auch darum, ganz banal den allerbesten Preis zu bekommen oder ich möchte es lieber eigentlich weiterfassen, den allerbesten Deal, der ist viel, viel mehr als nur Preis. Reicht von Wettbewerbsverboten über Garantien, die ganzen Feinheiten in diesen Verträgen. Also den besten Deal will ich haben, ja, auch wenn ich mit dem noch 5 Jahre zusammenarbeite. Und ich möchte trotzdem mit dem noch 5 Jahre zusammenarbeiten können hinterher. Das kann ich halt besser abfedern oder das können auch meine Kollegen in der Branche besser abfedern, also ein M&A-Berater, als ich das als Gründer jemals selber kann.
Es gibt auch so kompetitive Prozesse, wo mehrere Bieter gleichzeitig, also fast ähnlich wie in einer Auktion irgendwie.
Absolut, das ist immer unser Bestreben. Also wir gibt beides. Also es gibt manchmal auch die Situation, wo man quasi zwischen so einer 1:1 Moderation-Situation moderiert und da die Transaktion macht. Aber in aller Regel gibt es ja einen Bidding-Prozess. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und diesen Bidding-Prozess zu moderieren. Und ein wirklich großer, das hat mir ein befreundeter VC gesagt. Der hat auch immer gesagt, Mensch, früher, nee, wollte eigentlich nie M&A-Berater dabei haben und habe den Mehrwert nicht so richtig gesehen. Der hat dann gesagt, naja, der größte Vorteil, den er darin sieht, ist, das Momentum in der Transaktion hochzuhalten, alle Stränge koordiniert zu halten, mit den verschiedenen Bietern sozusagen die möglichst lange auf dem gleichen Level zu halten, dass sie im Prozess dass der eine nicht irgendwie dem anderen wegläuft oder dass du dem nächsten Druck machst. Dann auch auf der Gründerseite, ne, dass da genügend Momentum drin bleibt. Ganz, ganz wichtig, alle Hörer, die Unternehmer sind oder in Unternehmen arbeiten, haben ja wahrscheinlich schon mal Produkte, Services, was auch immer verkauft. Und wir machen ja was Ähnliches. Du musst in so einer Transaktion das Momentum hochhalten. Oder ihr auch ja mit euren Unternehmen, ja, D3Con, das ist dann erfolgreich, wenn ich das Momentum in den Themen, wenn ich eine super Entwicklung habe, Aufbau deiner Konferenz, ja, machst du ja immer toll. Ne? Ich kriege immer irgendwie in richtigen Abfolge, wer kommt als neuer Speaker dazu? Und ich mache neugierig, ich kriege die Leute dazu hinzukommen. Und das hat Parallelen, das ist bei uns auch so und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Baustein von dem, warum das Wert stiftet, mit einem Berater in einem M&A-Bereich zusammenzuarbeiten. Vielleicht zurückkommt, gibt es das auch, wo ich alleine das machen kann? Naja, klar, es gibt auch immer mal Spezialsituationen, wo, wenn ich eine Firma habe, die etwas kleiner ist, dann ist fairerweise, wenn ich eine Transaktion mache für, weiß ich nicht, unter 5 oder 10 Millionen Euro, ist es auch schwer, gute Berater zu finden, weil die typischerweise etwas größere Transaktionen machen. Und manchmal habe ich Situationen, wo genau, keine Ahnung, mein größter und einziger Kunde möchte mich kaufen. Und dann geht es vielleicht auch mal mit einem Anwalt, ja, der sich richtig gut in Gesellschaftsrecht auskennt.
Anwalt statt einem Berater.
Ja, vielleicht. Also selbst da würde ich aber, ich würde immer trotzdem noch mal mit einem Berater sprechen da. Aber gibt es natürlich solche Situationen, die auch dann hinterher eine gute Transaktion gemacht haben. Und wenn ich mich darauf voll committe in so einer Situation und vielleicht irgendwie ein super Team hinter mir habe, der sich trotzdem noch ums operative Geschäft kümmert. Vielleicht abschließend noch ein Punkt, wo da Wert gestiftet wird. Also wenn wir so einen Prozess starten, dann sagen wir den Kunden immer, wir müssen einen Businessplan haben, der die nächsten Monate, so lange wie wir glauben, dass der Prozess läuft, richtig auf dem Punkt ist oder idealerweise noch ein bisschen übererfüllt wird. Weil nichts ist schlimmer, als in dem Prozess mit schlechten Nachrichten an die Käufer ranzutreten. Ja? Zu sagen, oh, wir haben mal gesagt, wir erreichen das, aber haben wir gar nicht. Das ist ganz schlecht für den Prozess. So, warum erwähne ich den Punkt? Wir sind auch dafür da, den Gründern den Rücken frei zu halten. Die müssen sich ja weiterhin um ihr operatives Geschäft kümmern. Wir können den Prozess nicht alleine machen. Es ist eine Doppelbelastung für die Gründer in der Phase, wo der Verkaufsprozess läuft. Aber wir können trotzdem sie so weit wie möglich entlasten. Wenn du das alles selber machst, dann leidet dein operatives Geschäft und das kostet dich in der Regel mehr, als den M&A-Berater zu bezahlen.
Cool. Wir haben jetzt schon ganz schön lange gesprochen, aber ich hatte noch eine kleine Abschlussfrage. Mich würde nochmal interessieren. Wir haben jetzt sehr viel und lange über die Erfolgsgeschichten gesprochen, ne? Welche ganzen Businesses ihr erfolgreich verkauft habt. Du siehst ja noch ein Vielfaches mehr an Unternehmen, die ihr am Ende nicht verkauft habt. Entweder weil ihr den Deal nicht bekommen habt oder den Auftrag, das Mandat, oder weil ihr es auch abgelehnt habt, weil ihr irgendwie das Gefühl habt, dass es nicht gut genug ist oder dass es nicht irgendwie erfolgsversprechend genug war. Mhm. Mich würde interessieren, ob du eine Theorie hast dafür, warum manche Digitalunternehmen erfolgreich sind und ob es spezielle Gründe gibt, warum Digitalunternehmen vielleicht auch nicht erfolgreich sind. Ja? Also ich habe dazu neulich mal eine lustige Statistik gelesen, die sagte, da ging es aber um Early Stage, das sind ja nicht so die Themen, die ihr so besonders seht, aber im Early Stage war der Hauptgrund, warum Unternehmen scheitern, dass sie was bauen, was die Welt nicht braucht. Ja? Fand ich ganz witzig. Ja? Also so im Frühstadium, in den ersten 12 Monaten oder so, scheiterten fast die Hälfte, glaube ich, daran, dass sie was bauen, was am Ende gar keinen Markt hat und keiner haben will. Fand ich witzig, aber das sind nicht die, die bei euch aufschlagen. Ne? Ihr habt ja eher schon welche, die ein paar Jahre dabei sind und irgendwie eine gewisse Größe erreicht haben, aber von denen scheitern ja auch noch viele. Ne? Hast du da eine Idee oder irgendwie eine Erfahrung gewonnen in den Jahren, in denen du das machst? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Woran scheitern Unternehmen, die ihr am Ende nicht verkauft habt?
Okay, also dann würde ich jetzt mal sagen, also
du musst keine Namen nennen.
Nee, mir geht es eher darum, du meinst scheitern als Unternehmen scheitern, nicht der M&A-Prozess scheitern. Also ich kann ja auch ein erfolgreiches Unternehmen haben und trotzdem scheitert der M&A-Prozess. Da gibt es dann meistens ganz viele Gründe. Das kann auch sein, dass der Verkäufer einfach gar nicht mehr verkaufen will.
Schon eher die Unternehmen, die
genau, nicht funktionieren. Unternehmen, die nicht funktionieren, ist eher, würde ich mal sagen, meine Erfahrung, eine gemischte Erfahrung oder sozusagen, die Antwort basiert auf der Erfahrung als Unternehmer und als M&A-Berater oder als Marktteilnehmer. Ich würde sagen, also das Wichtigste ist die Exekution von der Idee, die ich habe. Da spielt auch das mit rein, was du gerade sagtest. Ich glaube, das verbirgt sich so ein Stück weit hinter der Statistik. Ich baue irgendwas, was die Welt nicht braucht. Ich würde aber auch sagen, du hast relativ viele Unternehmen, die ganz coole Produkte bauen, einen Service bauen. Das ist in meinen Augen gerade so in einem Early-Stage-Bereich, kommt das daher, dass ich dedicated Gründer habe, die häufig so ein Background haben in dem Themengebiet, wo sie jetzt dann gründen oder in der Entwicklung, weil sie gute Softwareentwickler sind oder aus dem Produktmanagement von irgendeiner Firma kommen und die bauen irgendwas Tolles. Und nehmen wir mal an, sie bauen auch das Richtige. Also sie bauen auch etwas, was der Markt auch vielleicht braucht. Und dann ist ja trotzdem die Erfolgswahrscheinlichkeit gering. Es ist einfach Gründung, VC, Neugründung, also dann VC finanzieren und so weiter. Es ist einfach, die meisten Unternehmen scheitern. Das ist einfach pure Statistik. Ich glaube, dass dann viele auch dran scheitern in der Skalierung. Das heißt, ich habe dann zwar ein tolles Produkt, aber ich habe eine Herausforderung, das zu verkaufen. Und häufig ist das etwas, was das Unternehmen, das Gründerteam nicht in seiner DNA hat, weil sie eben vorher Entwickler waren oder Produktleute waren oder aus diesem Markt kommen, aber nicht so richtig gut verkaufen können. Und dann baue ich eigentlich, wenn ich dieses Produkt schon habe, muss ich ein Unternehmen aufbauen, was eigentlich zu einer B2B-Vertriebscompany wird, also zumindest in den Feldern, die wir jetzt heute besprochen haben. Also wenn ich jetzt nicht, also beim B2C-Unternehmen ist ein bisschen was anderes, aber die Themen, die wir heute adressiert haben. So, und das ist einfach eine ganz andere Herausforderung und das spielt alles so in das Thema Exekution rein. Also ich würde sagen, Exekution, und das hängt häufig an den richtigen Leuten, die ich brauche, die nicht haben. Und dann muss man auch immer so ein bisschen sagen, bin ich auch der Richtige für die jeweilige Phase des Unternehmens? Ich kann ein ganz toller Gründer sein und mache das Unternehmen stampft es sozusagen aus dem Boden und habe auch ein tolles Produkt gebaut, aber das dann zu skalieren, ist einfach eine ganz andere Herausforderung. Und da gibt es natürlich ganz tolle Beispiele, egal wie man ihn jetzt sieht, so ein Mark Zuckerberg, ja, von 0 auf 100, ja, und alle durch alle Phasen irgendwie der CEO und unterm Strich ist er extremst erfolgreich. Aber dass ich jetzt sozusagen von von Gründung bis die Größenordnung in allen Phasen der richtige bin, um das zu führen. Das muss ja nicht so sein. Ich nehme mal so ein Beispiel aus dem Fußball, ja, nur weil ich irgendwie die C-Jugend meiner Tochter trainieren kann, also was ich nicht tue, aber sie haben einen tollen Trainer, kann ich nicht unbedingt Bayern München trainieren, ja? Oder ich würde sogar sagen, nur weil ich...
Oder selbst Fußball spielen.
Oder selbst Fußball spielen, ja, das ist klar, ja, genau. Das kann ich auch nicht. Das mache ich gerne, aber ich kann es nicht. Also das ist dann eben auch noch eine Frage. Also ich würde sagen, Exekution, Exekution, Exekution. In den seltensten Fällen ist es die Idee alleine, die dich erfolgreich macht. Und hinter Exekution verbirgt sich sicherlich das Thema, habe ich auch das richtige Produkt entwickelt? Habe ich die richtigen Leute? Kann ich skalieren? Kann ich B2B-Sales aufbauen? Das sind so die Themen, wo ich sagen würde, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann kommt noch so ein Nebenthema, nur weil du jetzt, weil ich natürlich auch so ein bisschen die M&A-Perspektive habe, ist auch wichtig, das richtige, also Cap-Table-Management zu machen, also dass ich so die richtigen Runden zum richtigen Zeitpunkt mache. Das ist auch noch nicht unerheblich für den Erfolg. Also die anderen Sachen sind noch wichtiger, aber das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ich muss also den Kapitalzugang haben, ich muss den richtigen Kapitalzugang zum richtigen Zeitpunkt haben, also nicht zu früh irgendwie komische Leute mit einem mit viel zu viel Rechten in meinem Unternehmen als im Cap Table haben. Aber das ist eine Nebenbedingung. Nur eine, die dann wiederum so ins M&A-Feld im M&A-Feld ist.
Cool, vielen Dank. Hat mir gefallen. Ich glaube, das war ein sehr schöner und teilweise auch ziemlich tiefgehender, aber spannender Einblick in das Thema M&A, Unternehmensverkauf und auch dein Blick auf diese ganze Branche und auf die Attack-Themen und so, fand ich sehr sinnvoll. Vielen Dank dafür.
Das war super spannend. Vielen Dank. Ich habe auch wieder viel gelernt. Und man kann dich ja auch spätestens am 31. März und am 1. April auf der D3Con ansprechen. Ist das richtig?
Absolut. Auf der D3Con bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Und euch beiden vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. War die Premiere und für den Podcast. Aber sehr, sehr spannend.
Ist gut gemacht. Das hat man dir nicht angemerkt. Du hast das sehr, sehr souverän.
Medienprofi.
Ja. Ja, ihr habt das einfach hervorragend moderiert. Also vielen Dank euch beiden.
Wir danken dir.
Cool, bis bald und viel Spaß noch.